D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Euer Start in den Freitagabend hier in D-Radio Wissen. Guten Abend. Heute sprechen wir über einen Mythos, das angebliche Nonplusultra für Frauen, den Mega-Orgasmus. Oder um es in der medizinischen Fachsprache zu sagen, die weibliche Ejakulation. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, Theresa Bäuerlein, unter anderem Autorin bei der Zeitschrift Neon. Sie wollte die weibliche Ejakulation am eigenen Leib erleben und hat sie sich besorgen lassen. Von meinem zweiten Gast, von Dr. Laura Merritt, Sexpäpstin aus Berlin. Sie weiß, wie Frau ejakuliert, gibt unter anderem Kurse darin und hat Theresa zum Höhepunkt der feuchteren Art verholfen. Wie sie das gemacht hat und wie ihr euch eine weibliche Ejakulation genau vorstellen müsst, wir gehen auf Entdeckungsreise in den weiblichen Körper in dieser Stunde.
D-Radio Wissen.
Schon mal das Schlagwort weibliche Ejakulation im Netz eingegeben? Ihr kommt sofort locker auf über eine 500.000 Klicks. Und auf den Begriff Squirting, so heißt die weibliche Ejakulation im Porno-Fachjargon. Und Damen, die squirten, spritzen tatsächlich ab wie Männer. Kein Scherz. Ist so. Wie geht das? Eine weibliche Ejakulation? Sabine Vossen fasst die wichtigsten Erkenntnisse für euch zusammen.
Es gibt noch viele Fragezeichen bei Wissenschaftlern und Frauenärzten in Sachen weibliche Ejakulation. Klar ist, geforscht wurde schon 400 Jahre vor Christus von Vertretern der Hippokratischen Schule und vom Philosophen Aristoteles. In den 90er Jahren dann hat die Kölner Medizinerin Sabine Zurnieden für ihre Doktorarbeit 300 Frauen zum Thema befragt. Rauskam, jede dritte der 300 Frauen gab an, schon mal ejakuliert zu haben. Jede zehnte sogar, jedes Mal zu ejakulieren. Wie die Flüssigkeit aussieht, wurde im Journal of Sexual Medicine im Jahr 2007 beschrieben. Für eine Studie wurde das Ejakulat von Frauen untersucht. Und das Ergebnis? Die Flüssigkeit sieht aus wie sehr verwässerte Milch, kann sehr hoch spritzen oder nur tropfenweise aus der Scheide heraus pulsieren. Die Mengen des weiblichen Ejakulats können sehr unterschiedlich sein. Und es ähnelt biochemisch dem männlichen Ejakulat, das in der männlichen Prostata gebildet wird. Die Drüsen, in denen das weibliche Ejakulat gebildet wird, ähneln der männlichen Prostata. Sie liegen rund um die Harnröhre und sind besser bekannt als G-Punkt oder, wie die feministische Literatur sagt, die G-Fläche.
Ziemlich viele Ähnlichkeiten also zwischen männlichem und weiblichem Ejakulieren. Da fragt man sich doch, warum es bis jetzt so wenig handfeste Ergebnisse zu weiblichen Ejakulationen gibt. Ich gebe diese Frage gleich weiter an einen meiner beiden Gäste, und zwar an Dr. Laura Merritt, Kommunikationswissenschaftlerin und feministische Aktivistin, Sexaktivistin aus Berlin. Sie weiß, wie Frau ejakuliert und gibt unter anderem Kurse darin. Laura, wie kommt es denn, dass die Forschung eigentlich noch ziemlich wenig weiß über die weibliche Ejakulation?
Naja, da kann man nur Vermutungen anstellen, aber es ist nun mal so, dass die Forschung allgemein über weibliche Anatomie und dann im Speziellen über weibliche Sexualanatomie wenig weiß und mehr Geld in die Erforschung von männlicher Anatomie gesteckt wird. Das ist ein bisschen unverständlich, weil eigentlich ist ja auch gerade mit Frauen viel Geld zu machen und deswegen auch die Frage so berechtigt, warum ist das so? Ich vermute mal, dass es einen politischen Hintergrund gibt und dass also einfach auch ein Interesse daran besteht, dass Frauen nicht zu sehr über sich selbst Bescheid wissen und nicht zu sehr in die eigene Freiheit, in die eigene Selbstbestimmung kommen.
Jetzt hast du ja einen Laden, Sexklusivitäten, wo man Sexspielzeug für Frauen kaufen kann, in Berlin-Kreuzberg. Du bist Teil der Frauenbewegung, du hast viele Bücher geschrieben, in denen es vor allem auch um den weiblichen Körper geht und hast gerade den Mösenmonat hinter dich gebracht, da hast du Kurse gegeben, bei denen du geholfen hast, Frauen geholfen hast, zu erfüllenden Orgasmen zu kommen. Was denkst du, inwiefern die Frauenbewegung wichtig ist und grundlegend ist, dafür Frauen aufzuklären in Sachen eigene Sexualität? Wie wichtig wart ihr da in den 70ern?
Na, das ist, wie du schon sagst, es ist grundlegend, ja. Also in den 70ern war das ja noch stärker. Die haben ja das Recht auf einen Orgasmus für jede Frau gefordert und sind auf die Straße gegangen. Das kann man sich jetzt einfach gar nicht mehr so vorstellen. Aber ich finde das immer ganz schön und auch darauf hinzuweisen, dass das also wirklich so eine Zeit war, wo wirklich extrem viel experimentiert wurde, wo wirklich gesagt wurde, guckt euch euren Körper an, guckt genau, wie fühlt sich das an. Das ist bei jeder anders und wie sehen die verschiedenen Organe überhaupt aus? Wie hängt alles miteinander zusammen? Was hat Sexualität mit Gesundheit auch zu tun? Und das ist also im Laufe der Jahrzehnte leider auch ein bisschen verschütt gegangen. Und jetzt freue ich mich auch, dass da wieder so ein Interesse dran ist und vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen Zeit immer, dass man eine Grundlage hat und darauf aufbauend kann man dann auch die Sexualität nochmal so richtig erforschen.
Jetzt passt natürlich die feministische Bewegung nicht so richtig zur Pornoindustrie, eigentlich gar nicht. Na gut, außer Frauenpornos, da passt es dann wieder.
Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Also ganz im Gegenteil.
Du findest, dass das passt? Da wird doch immer proklamiert, dass es da ein gewisses Frauenbild gibt, was sehr sexistisch ist.
Nein, es ist ja so, man muss ja nicht unbedingt Porn, und wir sagen schon eher Porn und nicht mehr Porno, weil das direkt an die Porno-Bewegung anschließt. Das ist auch aus den 70ern, aus der Frauengesundheitsbewegung auch heraus. Die haben auch mitgefordert, dass wir einen anderen Zugang zu den Bildern, andere Sprache, also andere Informationen als den Mainstream kriegen. Und das kann man ja nicht einfach machen, indem man Porn verbietet, sondern indem man andere Angebote macht. Und das ist genau das, was wir jetzt auch nochmal verstärkt machen. Wir haben 2009 den Feminist Porn Award gegründet. Also ich habe ihn initiiert. Und da wird halt ganz stark darauf aufmerksam gemacht, dass es ganz viele andere Bilder, sexpositive Bilder, respektvolle Bilder, auch Bilder zum Beispiel mit weiblicher Ejakulation, die nicht eine Kategorie Fetisch sind, sondern die da tatsächlich einfach mit zum Sex gehören. Also dass da auch eine einvernehmliche Sexualität stattfindet. Das ist eine ganz große Bewegung, und gerade die jungen Leute interessieren sich enorm dafür, weil sie einfach auch nicht einsehen, dass Porn verboten werden soll oder dass es was Schlechtes ist. Und natürlich ist der Mainstream-Porn sexistisch und rassistisch.
Den meine ich. Und der ist aber ja durch das Squirting ja doch dann in irgendeiner Form auch schon daran beteiligt, dass wir ein bisschen aufgeklärter sind. Oder würdest du das anders sehen?
Ja, natürlich. Aber das liegt leider daran, dass wir eine sehr schlechte Aufklärungslage haben. Also nicht nur, dass die Literatur und überhaupt die generelle Sexualerziehung in den Schulen und auch für die Erwachsenen total schlecht ist. Wir sind der Meinung, dass wir der Mainstream-Pornindustrie nicht die Aufklärung überlassen dürfen. Aber solange die Lage so schlecht ist, ist es doch klar, dass alle da hingucken.
Jetzt wird ja im Netz Squirting über Seiten wie YouPorn, klar. Aber auch Artikel, wenn du suchst nach weiblicher Ejakulation, kriegst du 500.000 Treffer, glaube ich, ungefähr. Das ist Wahnsinn.
Du wirst zugespritzt
im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Naja. Da ist dann die Rede vom Mega-Orgasmus, vom Rausch, der Räusche. Ist das wirklich das Nonplusultra?
Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Es besteht einfach ein bisschen Nachholbedarf, und das ist wegen dieser Informationslücke auch verständlich, dass jetzt also wirklich so ein Interesse daran ist, weibliche Ejakulation zu besprechen, was wir ja heute hier auch tun. Ne? Aber das ist jetzt nicht ein Trend, sondern es gab das schon immer, dass Leute sich dafür interessiert haben. Die Frauenbewegung hat seit den 70ern Aufklärungsrunden, Stunden, Bücher, Filme dazu gemacht. Und dadurch kann jetzt auch noch mal so ein Thema aufgegriffen werden und auch anders verhandelt werden.
Theresa, jetzt habe ich an dich mal noch eine Frage. Hast du, weil du warst dich auf die Suche gemacht quasi nach dem Mega-Orgasmus der weiblichen Ejakulation, hast du das Gefühl gehabt, dass du unter Druck stehst, dass du das jetzt mal rausfinden musst? Weil wenn du das nicht mal gemacht hast, dann hast du was verpasst?
Ich war hauptsächlich einfach neugierig. Ich habe nicht unbedingt über Mega-Orgasmen so sehr nachgedacht. Also das war was ich auf jeden Fall auf dem Schirm hatte, weil das ja auch das ist, was man im Internet findet. Mhm. Und da sind ja auch diese ganzen Anleitungen von irgendwelchen Typen, die sagen, dass man es seiner Freundin ultimativ besorgen kann, wenn man halt das hinkriegt, was Quatsch ist, wie ich jetzt auch weiß. Aber ja, also es war eher die Neugier.
Die weibliche Ejakulation. Frauen, die abspritzen beim Sex wie Männer. Zeichen für den angeblichen Mega-Orgasmus. Ist der für euch auch erstrebenswert? Oder sagt ihr, na, da wird wieder irgend so ein Trend kreiert, dem ich definitiv nicht folgen werde? Postet dazu auf unseren Seiten bei Facebook und Google+ oder mailt uns an mail@deradiowissen.de. Wir gehen gleich mit Theresa ganz konkret auf die Suche nach der weiblichen Ejakulation. Natürlich nur verbal. Sprudelnde Lust. Sind ejakulierende Frauen ein Internetmythos? Unsere Autorin wollte es genau wissen und hat Hand angelegt. Und schon war ich dabei bei dieser Überschrift über einem Artikel im Magazin Neon. Da wollte ich unbedingt wissen, wie Hand angelegt. Hat sie das wirklich getan? Hat sie sich selbst zum Abspritzen gebracht und dann auch noch drüber geschrieben? Ja, Sie hat's getan. Theresa Bäuerlein, Autorin bei der Neon und Zeit Online und Buchautorin. Gerade ist ihr neuestes Buch rausgekommen mit dem Titel Tussikratie, warum Frauen nichts falsch und Männer nichts richtig machen können. Da geht's um Geschlechterrollen von Männern und Frauen. Wie definieren wir uns heute? Und sind wir Frauen auf dem Weg, die neuen Männer zu werden? Ich sag mal so, an der männlichen Bastion Samenerguss, da rütteln wir ja recht erfolgreich mit der weiblichen Ejakulation. Liebe Theresa, du wolltest die weibliche Ejakulation am eigenen Leib erfahren. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen?
Ich habe eine Freundin, die mir immer davon erzählt hat, dass ihr das quasi beim Sex passiert, also dass sie eben ejakuliert. Die hatte Probleme damit, also weil sie meinte, dass niemand weiß, was das ist und dass die Männer, mit denen sie schläft, dass die keine Ahnung haben, was da passiert. Und dass sie halt wirklich auch viel ejakuliert. Also sie meinte, ich weiß nicht, vielleicht hat sie da auch übertrieben, aber sie meinte, sie müsste danach echt mit dem Lappen über den Boden wischen.
Über den Boden?
Ja.
Ja, aber das kann passieren.
Ja.
Das
hat sie immer Sex auf dem Boden
möglich.
Oder?
Nee,
tropft das
halt
runter.
Ja. Tropfen? Das fließt.
Fließt das runter. Okay.
Okay. Genau, also da kommen ganz schöne Mengen zusammen, glaube ich. Und ich habe halt immer wieder mit ihr darüber geredet und wie unangenehm es auch für sie war, dass sie meinte, dass sie teilweise sich nicht mehr traut, einen Orgasmus zu haben, deswegen, weil sie die Typen nicht erschrecken will. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal näher an. Und man kriegt so viele widersprüchliche Informationen darüber, dass es mich eigentlich noch neu gemacht hat.
Wie bist du das dann konkret angegangen, deine Recherche?
Ich habe mir erstmal zu viele Bücher und Videos und solche Sachen bestellt. Dann habe ich halt die Sachen gelesen, habe sie mir angesehen, habe selber so ein bisschen experimentiert. Ich habe mir so ein aus Lauras Laden, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, obwohl mich ganz viel danach gefragt haben, weil das jetzt alle haben wollen. Nachdem ich den Text geschrieben habe.
Ist das der Super Dildo oder was ist das jetzt?
Wahrscheinlich ein G-Spotter.
Genau, einfach so ein,
G-Spotter, okay.
Ja, der einfach so ein bisschen anders ist als ein normaler Dildo, weil er so gezielt irgendwie so eher das Dach, der
also in die
Vagina,
Bauchhöhle reingeht.
Genau.
Quasi. Wo der G-Spot, der G-Punkt ja sitzt.
Die Fläche
würde Laura
sagen. Ja. Genau. Ich habe was gelernt.
Du, ich habe mich auch direkt korrigiert, die G-Fläche natürlich.
Gut,
wie viele Zentimeter waren es? 7 bis 10 oder so?
Das ist unterschiedlich bei jeder, aber durchaus bis 10 Zentimeter lang und breit, ja auch nochmal 3 bis 3, 4.
Ja, und da fängt es eben auch schon an. Also wenn man irgendwie die normale Sexualkunde in der Schule mitgekriegt hat und dann sich diese ganzen Bücher ansieht und die anatomischen Zeichnungen ansieht und so weiter, merkt man, dass da ein unglaublich unerforschtes Terrain ist, im Dunkeln im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass auch die Klitoris zum Beispiel nicht dieser kleine Punkt ist, sondern ein Riesengerät.
Ein Riesengerät. Okay. Also irgendwann bist du ja auf Laura gestoßen.
Genau.
Wie bist du dann auf Laura gekommen?
Ich glaube, man findet sie relativ schnell, wenn man weibliche Ejakulation oder so googelt. Sie hat ja eine Seite dazu, die heißt Weibliche Quelle. Ne? Mhm. Also sie ist nicht die einzige in Deutschland, die das macht, aber sie war diejenige in Berlin, die ich gefunden habe.
Aber war dir dann zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du einen Artikel schreiben willst, in dem du das selber ausprobierst?
Ich war mir nicht sicher, ob ich das mit Laura oder jemand anders ausprobieren würde, weil ich dachte, das ist ja schon irgendwie auch was Intimes. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich einen Experten brauche, weil ich habe gemerkt, wenn ich das richtig verstehen will, dann muss ich das ausprobieren.
Hast du keine Angst gehabt oder war dir das nicht unangenehm oder peinlich, dich von einer bis dato ja fremden Frau im Intimbereich berühren zu lassen?
Ich war aufgeregt, aber ist klar, ich meine, wir kannten uns ja nicht.
Eben, ihr kanntet euch ja nicht.
Sie ist ja eine Frau. Vor Laura hatte ich keine Angst und als ich sie dann getroffen hatte, hatte ich noch viel weniger Angst, weil sie einfach nett ist. Und einem irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Ja.
Was hast du denn erwartet, wie sich die weibliche Ejakulation anfühlen würde, nach dem, was du alles gelesen hattest?
Ich habe keinen Mega-Orgasmus erwartet, das kann ich dir sagen, aber ich habe ihn auch nicht ausgeschlossen. Ich habe einfach nur nicht kapiert, was da passieren würde.
Ist denn am Ende was dabei rausgekommen, was dich positiv überrascht hat?
Ja, klar. Überhaupt das Ganze, also nicht nur mit Laura, sondern die ganze Beschäftigung mit dem Thema war positiv, weil es viel mehr Möglichkeiten der Erregung gibt, als ich dachte. Und weil es ist so wahnsinnig vielfältig, wie man Orgasmen haben kann und was man alles empfinden kann. Und ich habe auch gemerkt, wie wichtig Entspannung ist. Ich finde das schon sehr bezeichnend, dass man eigentlich als Frau nur ejakulieren kann, wenn man entspannt ist. Ich finde, das hat eine gewisse Aussagekraft.
Auf jeden Fall.
Oder? Ja.
Also hattest du ja eine Ejakulation, das hast du ja in deinem Artikel geschrieben. Weißt du denn jetzt, wie du das alleine machen kannst?
Ja, ich weiß jetzt, wie das geht. Ehrlich gesagt war ich zu faul, mich weiter wirklich damit zu beschäftigen.
Zu faul?
Weil,
okay.
Das ist hinter sich.
Weil es, man muss es schon lernen, weißt du?
Man muss es üben.
Man muss es lernen, man muss es üben. Und wenn man irgendwie so eingefahren ist auf eine bestimmte Art, wie man Sex hat, dann muss man sich, ist eine gewisse Faulheit da, jedenfalls in meinem Fall. Aber ich weiß, dass es gehen würde.
Was hat denn dein Partner dazu gesagt, dass du dir einen Orgasmus von jemand anders hast besorgen lassen und nicht von ihm?
Das hat ihn überrascht, weil ich habe so den Termin mit Laura gemacht und habe mir das erzählt und er meinte, ja, okay. Und er hat hinterher erst kapiert, was das eigentlich war. Ja. Also Moment, das war mit Anfassen.
Ja, und ist er denn angetan von dem Ergebnis?
Ich glaube, er fand es interessant, aber weniger interessant als ich.
Okay. Ja. War denn das darüber Schreiben am Ende für dich dann gar nicht mehr so schwierig, weil der Rest ja schon so aufregend war?
Ich fand es nicht peinlich oder so. Also nachdem ich mich damit beschäftigt habe, fand ich es auch wirklich wichtig, dass sich dieses Wissen quasi verbreitet. Also ohne zu missionarisch klingen zu wollen, aber ich finde es wichtig, was Laura macht. Und ich finde, man sollte wissen, dass es das gibt und dass es nicht irgendwie eine komische Zirkusübung ist, die man im Porno sehen kann oder so, sondern dass es tatsächlich ein normaler Bestandteil ist von weiblicher Sexualität. Es ist ja auch was ganz anderes. Das Ejakulieren fühlt sich anders an als die Dinge, die ich vorher gewohnt war.
Wie fühlt sich das denn anders an?
Ich glaube, das beschreibt jeder anders, zumindest nach dem, was ich gesehen habe. Aber ich fand es irgendwie interessanterweise entspannt und also weniger dieses Hitzige, weißt du, dass man vielleicht von anderen Formen von Stimulation kennt, sondern wirklich irgendwie wie so ein Wegfließen tatsächlich. Mhm. Und das ist toll, das ist irgendwie was, das ist wirklich bereichernd.
Frauenkörper neu gesehen, so heißt das Sachbuch, das in den 70er Jahren durch die Frauenbewegung zum absoluten Kult geworden ist. Bis heute gibt es kein Buch, in dem die weibliche Sexualanatomie so detailliert beschrieben und bebildert worden ist wie in diesem Buch. Das berühmteste Bild aus diesem Buch ist vermutlich das einer erigierten Klitoris. Dr. Laura Meritz, Kommunikationswissenschaftlerin, feministische Sexaktivistin und Sprachwissenschaftlerin, hat vor 2 Jahren dieses Buch neu aufgelegt und hat es gepimpt mit aktuellem medizinischem Fachwissen und aktuellen Themen rund um die Sexualität der Frau. Da gehört logisch natürlich auch Intimchirurgie dazu. Heute ist sie mein Gast. Laura, du bist ja hier in Deutschland quasi Pionierin in Sachen weiblicher Orgasmus und freudvolle Ejakulation. So heißt es ja im Vorwort dieses Buches. Das Buch ist was ganz Besonderes für Frauen und ihre Sexualität, oder?
Das ist ein Kultbuch gewesen und es ist wieder ein Kultbuch, weil es tatsächlich das einzige Buch ist, wo die komplette sexuelle Anatomie von Frauen drin ist. Und nicht nur jetzt der Teil über die Ejakulation, obwohl das auch das erste Buch war, wo das überhaupt drin stand.
Das Kapitel drin stand, ja. Ne?
Die Ami-Frauen haben damit angefangen. Die haben sich hingesetzt und wollten halt einfach nicht akzeptieren, dass die Frauen immer negativ Folie von männlicher Anatomie oder männlicher Sexualität sind und haben gesagt, das erforschen wir selbst. Haben sich tatsächlich in Gruppen hingesetzt und sich selbst angeschaut, gegenseitig, sich selbst auch innerlich angeschaut und mit den Spiegeln und stimuliert. Und jedes einzelne Fältchen und Drüschen und alles wirklich genau angeguckt. Aber die haben das halt wirklich dann, diese Zeichnungen haben die gemacht und den Text dazu und dann auch nochmal überprüft. Und natürlich ging es auch gegen diese herrschende weißen Kittel, die ja auch so eine Macht hatten und dass die Frauen, aber letztendlich natürlich alle Personen bestärkt werden, darin nachzufragen. Nicht einfach alles hinzunehmen, was ein Arzt dir sagt oder gerade auf dem Gynostuhl. Ne? So, mittlerweile ist es gang und gäbe, dass du gesagt bekommst, was gerade passiert. Ne? Dass also jeder Schritt erklärt wird. Das haben die alles vorgekämpft. Ne? Das war die Zeit und da ist dieses Buch entstanden.
Wie bist du denn dann auf Basis dieses Buches zur Expertin für weibliche Ejakulation geworden? Weil das bist du ja in der Zwischenzeit.
Ja, aber ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht nur Expertin zur weiblichen Ejakulation bin.
Nee, natürlich nicht.
Das wäre mir ein bisschen zu spezialisiert.
Na gut, aber Theresa hat es ja schon gesagt, wenn man...
Ich bin Sexaktivistin.
Passt zusammen direkt, ja.
Sexpositive Feministin. Und das heißt ganz klar, dass du dich eben auch mit der sexuellen Anatomie und den Informationen über die Sexualität beschäftigst. Und ein Anliegen von sexpositivem Feminismus ist, dass es einen freien Zugang zu allen Informationen über Sexualität gibt. Und das ist einfach nicht der Fall. In unserer Kultur gibt es viel zu wenig oder einseitige oder fehlende Informationen. Und es gibt durchaus auch Kulturen, wo dieses Wissen überhaupt nicht weitergegeben wird oder wo über Abtreibung zum Beispiel nicht informiert wird oder du nicht an das Wissen rankommst.
Aber wir sind ja schon im Vergleich zu den 70ern, da stimmst du mir doch sicherlich zu, sind wir doch schon um einiges weitergekommen, oder? Wo mangelt es denn deiner Meinung nach?
Es ist einfach ein Politikum und ich finde das absolut verwerflich, dass wir nicht die Informationen darüber haben und dass also Frauen wie Theresa, die eigentlich, du bist ja schon relativ alt, ne? So, du heißt so alt.
Wie nett.
Ja, aber ne, du hast dich jetzt dafür informiert und du hast es nicht gelernt. Mhm. Ne? Oder in der Ausbildung als Ärztin, du kriegst diese Zusammenhänge nicht vermittelt. Ne? Es wird nicht in der Ausbildung, nicht in der Schule, auch als erwachsene Person wirst du damit nicht konfrontiert. Ne? Mhm. Und viele gehen zum Arzt, weil sie nicht wissen, dass sie eben nicht pinkeln, sondern sie denken, sie sind krank oder... Oder.
Jetzt hast du es gerade so ein bisschen angedeutet mit dem Pinkeln. Mhm. Du hast ja gesagt, kurz bevor man kommt, also wo man denkt, man muss pinkeln, mhm. da loslassen und dann kann man ejakulieren. Mhm. Das habe ich nicht richtig verstanden.
Das habe ich auch nicht verstanden, deswegen bin ich ja dann hingegangen.
Na, die Gehfläche oder die weibliche Prostata ist praktisch ein Schwellgewebe, was rund um die Harnröhre ist. Und die Harnröhre geht ja sehr weit im Inneren bis zur Blase hoch. So, und in diesem Harnröhrenschwellgewebe sitzen ganz viele Drüsen. Und diese Drüsen produzieren dieses Ejakulat. Und dadurch, dass das um die Harnröhre rum ist und natürlich auch mit dieser Blase durchaus in Verbindung ist, ist, wenn du dieses Gewebe stimulierst, wird es dick, weil die Drüsen sich füllen und du hast dann das Gefühl, dass du aufs Klo gehen musst. Es sind aber die dicken Drüsen. Wenn du über diesen Punkt hinweg gehst, dann ejakulierst du. Und das Wichtigste für die Frauen ist einfach, dass... Wenn du Sex hast, einfach es nicht möglich ist zu pinkeln, für Männer übrigens auch.
Genau.
Das ist eine biologische Sperre, du kannst nicht pinkeln, wenn du Sex hast. Und das ist eigentlich auch die Angst, ne? Die viele haben,
genau,
boah, ich will aber nicht pinkeln.
Ja, genau.
Wobei man sich ja fragen kann, was ist denn so schlimm jetzt da dran? Ne? Aber letztendlich ist die Angst da und da müssen wir ja irgendwie mit umgehen. Ne?
Jetzt hast du gesagt, dass man am besten ejakulieren kann, wenn man die Gehfläche stimuliert bekommt.
Am Anfang, also da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen und ich würde nie sagen, das ist das Beste, das ist der Mega-Orgasmus, okay. Das ist das Ultra plus XXL. Was sich ein bisschen gezeigt hat, ist, dass bei Frauen, die es jetzt noch nicht kennen, dass der Weg über diese Gehfläche einer ist, der durchaus die Türen öffnen kann. Aber es gibt auch über Streicheln und ganz vorsichtiges Vorgehen auch welche. Und viele machen es ja auch einfach so, ohne dass sie stimuliert werden, egal wo oder beim Küssen oder sonst was.
Manche Frauen behaupten ja, dass sie das über ihre bloßen Gedanken hinkriegen können. Stimmt
klar.
Das?
Ja, aber du kannst jegliche Sexualität über den Kopf steuern, natürlich. Es ist letztendlich eher auch eine Form der erotischen Kultur, dass du das lernst. Und wir lernen es eben auch nicht. In Asien oder in Indien, da sind die ja am Tempel und du siehst, wie die da spritzen. Oder in den asiatischen Zeichnungen hast du ganz viel spritzende und fließende Frauen. Wir haben es nicht. Also alle, die das irgendwie nach wie vor bezweifeln, dass es das gibt, da kann ich nur sagen, geht mal in andere Kulturen gucken, da ist das jahrtausendelang belegt. Es ist unsere westliche Kultur, die das gerne unterdrückt.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Es gibt die Legende, dass es Bielefeld in NRW eigentlich gar nicht gibt. Den Mythos über einen Mann, der von einer Frau verführt wurde, am nächsten Tag aufwachte und bemerkte, dass eine seiner Nieren zur Transplantation entfernt worden war. Und es gibt den Internetmythos über die weibliche Ejakulation. Der ja gar kein Mythos ist, denn es gibt sie ja wirklich. Frauen, die beim Orgasmus so spritzen wie Männer. Ich rede darüber mit Dr. Laura Meritz, Berliner Sexpäpstin, die Frauen regelmäßig weibliche Ejakulationen besorgt. Und mit der Journalistin Theresa Bäuerlein, die den Selbstversuch gewagt hat für einen Artikel im Magazin Neon. Hat sie ejakuliert, nachdem Laura ihr gezeigt hat, wie. Und angefangen hat das mit Theresa und Laura per Mail. Theresa hat mit Laura Kontakt aufgenommen, sie darum gebeten, ihr zu zeigen, wie man sich selber so stimuliert, dass man eine Ejakulation bekommt als Frau. Und dann haben sich die beiden getroffen. Wie war denn das, Theresa, das erste Mal persönlich kennenlernen von Laura?
Ich weiß nicht, das war irgendwie nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich nicht, dass ich die Tür aufgemacht habe und gedacht habe, um Gottes Willen oder ein Glück, sondern einfach nur... Sie sah einfach nett aus, ja.
Und wie war dann euer erstes Gespräch?
Ja, ich war froh. Also ich wusste ja nicht, wir hatten ja keine großen Absprachen, weil wir quasi nur den Termin ausgemacht haben per E-Mail und SMS. Ich bin dann hingekommen, hatte nicht so wirklich eine Vorstellung davon, was jetzt passiert. Es war ja bei dir zu Hause quasi, wo ja auch der Laden ist. Mhm. Sie hatte schon Tee gemacht und wir haben uns dann erstmal ins Wohnzimmer gesetzt, nicht ins Schlafzimmer. Das war sehr beruhigend und sie hat mir ihr Buch, anhand ihres Buches da die Anatomie erklärt und so weiter. Also es war schon ein relativ langes Vorgespräch und sie wollte natürlich auch von mir wissen, warum ich das machen will.
Und war für dich auch, Lara, okay, dass sie gesagt hat, ich möchte da eigentlich einen Artikel drüber schreiben?
Das hat sie mir erst hinterher erzählt.
Ah, das habe ich dir hinterher erzählt?
Ja, ehrlich? Ich fand das total in Ordnung, klar.
Oh, das
ich hätte das genauso gemacht, ganz, ganz genauso. Ich hätte auch das mir erst angeguckt und dann hinterher gesagt, ja und übrigens, ich schreibe da einen Artikel drüber.
Ja, im Grunde ist es für dich ja auch nur eine Werbung. Du hast den Artikel, nehme ich ja mal an, auch gelesen, ne?
Klar.
Es ist ja ein durchweg positiver Artikel. Ja. Du kannst natürlich vorher nicht wissen, das stimmt natürlich.
Aber ich meine, das ist einfach objektiver. Also wenn du vorher sagst, du schreibst einen Artikel, dann bemüht die sich besonders oder macht da, was weiß ich.
Drei Stunden also, statt einer.
Genau.
Ja,
genau.
Weil wir haben überzogen, glaube ich.
Also. Ja, du hast dann noch gesagt, du könntest stundenlang jetzt irgendwie noch weiter probieren und nicht so.
Hilfe. Was will die Frau von mir? Also du warst offensichtlich gar nicht peinlich berührt, oder?
Doch, ich war ein bisschen peinlich berührt. Ich habe auch auf dem Weg dahin mit einem Freund telefoniert, der meinte, was machst du gerade? Und ich meinte, Aber ich weiß nicht, es ist ja auch so, wenn man anfängt, sich peinlich zu fühlen, dann macht das ja alles noch viel schlimmer, weißt du? Also ich glaube, ich gehe dann auch in so ein, ich gehe dann auch mit der Einstellung ran, dass das jetzt nicht peinlich ist. Und weil ich einfach keinen Bock habe, dass es peinlich ist. Und dann geht das auch.
Klar, es ist eine Aufregung davor, aber Frauen haben sich auch verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte und es ist auch ein bisschen üblicher geworden, halt auch einen Massageservice, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und durchaus auch eine sexuelle. Letztendlich ist es ja Sexarbeit, was wir machen, auch mit deswegen ja auch Lehrfilme als Teil von den Poor-Yes-Filmen, aber auch Lehrstunden ist Teil von der Sexarbeit, die wir machen. Das ist eine Dienstleistung und Frauen nehmen das in Anspruch. Und die freuen sich sehr, dass sie zum Beispiel entweder tatsächlich nur einfach eine Stunde Lust nehmen oder dann ganz klar sagen, ich will über Gehfläche lernen oder dieses Mal will ich das lernen. Und dann ist es wie eine Stunde, wo du wirklich Wissen kriegst, wie du anders mit dir umgehst.
Also ihr habt euch unterhalten, ihr habt Tee getrunken. Sie hat dir aus ihrem Buch quasi die Fakten gezeigt, also gezeigt, wie die Sexualanatomie bei dir aufgebaut ist. Und ich nehme mal an, ordentlich und ausführlich erklärt, was sie dann machen wird bei dir, oder?
Ja. Naja, nicht allzu ausführlich, aber halt erklärt, ja. Also.
Okay, und dann, als ihr dann angefangen habt, hast du dich dann hingelegt und sie hat dann angefangen und dann habt ihr nicht mehr geredet oder habt ihr
Doch, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten.
Ich habe ja gesagt, ich erkläre jeden Schritt, den ich tue. Mhm. Ich erkläre jeden Massagegriff, sodass sie das eben auch als Wissen mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Oder ich erkläre so, das und das sehe ich gerade hier, sind die inneren Lippen, dann holen wir einen Spiegel und dann zeige ich ihr auch, wo die Harnröhre zum Beispiel sitzt. Mhm. Also solche Sachen, die wichtig sind, also im Innern oder wo sind die Drüsen, wie kann ich das sehen? Und dann gucken wir das uns auf dem Spiegel an, auf einem richtig großen Spiegel, sodass du einfach zu Hause das auch wieder machen kannst. Und je öfter du dich selber anschaust oder eben auch weißt, wo was wie ist und sich anfühlt, dann verändert sich ja was. Viele schauen sich einfach sehr selten an oder gar nicht. Oder wissen auch zum Beispiel gar nicht, wo ihre Harnröhre sitzt. Und das ist ja schon mal eine Voraussetzung auch dafür, dass die sexuelle Empfindung anders vielfältiger sein kann.
Das hört sich für mich so ein bisschen nach Bio-Unterricht an. Weniger nach Entspannung und sexueller Erregung. Und ohne sexuelle Erregung ist doch schwierig eigentlich, oder?
Naja, du hast ja vorher nach Peinlichkeit gefragt. Mhm. Ich glaube, es wäre was anderes für mich gewesen, wenn ich mit der Einstellung hingegangen wäre, ich mache das jetzt allein aus Lust. Weil da wäre meine Hemmschwelle einfach größer sozusagen, also in meinem persönlichen Fall, weil es sich dann wirklich, nicht, dass ich das irgendeiner Weise schlimm finden würde, aber es hätte sich dann halt angefühlt wie eine sexuelle Dienstleistung und dann hätte ich auch ein ganz anderes Gefühl meinem Partner gegenüber gehabt und so. Ich gedacht, ich gehe da jetzt hin und lerne was, verstehst du?
Ja.
Und dadurch, dass wir halt auch die ganze Zeit geredet haben und sie mir erklärt hat, was das alles ist, hat es sich halt auch weiterhin so angefühlt.
Wie eine Lehrstunde.
Genau. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass sie halt auch wirklich weiß, was sie tut. Und sich dann halt auch gut anfühlt.
Und am Ende, als du dann gekommen warst du dann überrascht, dass es so einfach war?
Sie hat ziemlich hart gearbeitet.
Okay.
Dadurch, dass es eben halt, ich meine, ich habe mich natürlich, auch wenn das bescheuert ist, aber ich habe mich natürlich auch selber unter Druck gesetzt ein bisschen. Und hat gedacht, naja, das ist ja jetzt auch blöd, wenn das nicht klappt. Und dann hast du den Gedanken im Kopf. Aber sie hat mir halt immer wieder erklärt, worauf es ankommt. Also tatsächlich hat mir halt gesagt, dass es diesen Punkt gibt, über den man drüber muss. Und sie hat auch verschiedene Arten ausprobiert mit ihren Fingern irgendwie weiter. Du bist irgendwie ganz weit hinten irgendwann reingegangen und so weiter. Das war sehr interessant. Ja, und ich war dann überrascht, klar, aber positiv natürlich.
Wir reden heute über die weibliche Ejakulation und ihr seid offensichtlich durcheinander. Ich werde mal gucken, was im Netz alles von euch so gepostet wurde. Marc zum Beispiel hat gemailt an mail@deradiowissen.de. Ich würde es total eklig finden, wenn meine Frau plötzlich das Bett unter Wasser setzen würde. Ein normaler Orgasmus reicht doch völlig aus, der flasht doch genauso. Elsa wiederum schreibt: Für Männer ist so eine weibliche Ejakulation doch bestimmt ganz cool. Da sehen sie, dass sie es ihrer Frau so richtig gut besorgt haben. Ich persönlich kann auf eine weibliche Ejakulation ganz gut verzichten. Nun gut, liebe Theresa, du hattest eine weibliche Ejakulation besorgt. In Anführungsstrichen hatte dir Dr. Laura Merritt, Sexpäpstin und feministische Sexaktivistin aus Berlin. Theresa, wie hat sich denn seit dieser Erfahrung für dich dein Sexleben verändert?
Es hat sich nicht extrem geändert. Ich habe nur gemerkt, dass sich meine Orgasmen tatsächlich verändert haben. Also und zwar, das ist wirklich schwer zu erklären, wenn man das nicht selber erlebt hat. Aber wenn man ejakuliert, dann passiert irgendwie, oder dieses Loslassen, das ist jetzt einfach immer da, auch ohne Ejakulation. Verstehst du, was ich meine? Also das ist jetzt in der Theorie wirklich schwer zu erklären. Es ist einfach ein anderes Gefühl.
Also du bist über einen gewissen Punkt hinaus, den du vorher nicht so leicht erreicht
hast. Ich habe gemerkt, dass ich vorher immer so ein bisschen verkrampft war. Und das ist mir dadurch bewusst geworden. Weil es bei mir zumindest auch so war, dass ich Orgasmus so ein bisschen mit Verkrampfung gleichgesetzt, also es ist ja so elektrisch und es verkrampfen sich ja auch Muskeln teilweise. Aber dass gleichzeitig auch noch irgendwie so ein sich gehen lassen dabei ist, das ist mir irgendwie erst dadurch klar geworden.
Und hat sich das im Sexualleben mit deinem Partner verändert oder auch alleine oder gibt es da keine Unterschiede?
Es gibt keinen Unterschied, nee.
Und hat dein Partner denn auch davon profitieren können, dass du jetzt leichter in das Loslassen reinkommst?
Ja, also ich habe ihn natürlich auch dadurch beibringen können, dass er mich auch anders anfassen kann. Und das erweitert das Spektrum. Und ich meine, ich finde es immer so ein bisschen doof, so zielorientiert über Orgasmen und so weiter nachzudenken. Aber ich finde, es geht auch nicht immer darum, dass man irgendwie möglichst schnell und möglichst toll zum Orgasmus kommt. Genau. Aber ich kann sagen, dass aus der Perspektive ist auf jeden Fall besser geworden. Ja. Deswegen finde ich es auch wirklich gewinnbringend, wenn man sich damit beschäftigt, selbst wenn man jetzt wie ich nicht jedes Mal ejakuliert oder so, aber einfach sich mit seiner Anatomie auseinanderzusetzen und zu merken, wie fühlt sich das an, wenn man da eigentlich so nach oben drückt mit den Fingern und so weiter, was man ja nicht unbedingt automatisch macht. Manche machen das wahrscheinlich von Natur aus und andere müssen das erst entdecken.
Würdest du es deinen Freundinnen empfehlen, zu Laura zu gehen?
Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass es für jeden was ist, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin sowieso nach dieser Erfahrung viel offener dafür, dass man auch mal zu einem Experten für Sex oder für sexuelle Dinge gehen kann. Ich bin da echt rausgegangen damals und ich habe echt gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht viel mehr? Warum gibt es nicht Sexlehrer? Mhm. Und natürlich kann man darauf tausende Antworten finden, ist natürlich alles sehr komplex und schwierig, aber ich habe danach echt gedacht, ich wünschte, es würde in der Volkshochschule irgendwelche Kurse geben, man würde es einfach lernen, weil man lernt es einfach nicht. Woher soll man es lernen? Echt? An der Schule? Einfach nur durch rumprobieren, das wird irgendwie von einem erwartet. Aber es gibt so viele Dinge, die man nicht durch rumprobieren oder durch irgendwelche Fachbücher lernt.
Genau.
Nee, dazu muss man, wie Laura das ja auch macht, seine eigene Anatomie ganz hervorragend kennen, um sie dann vielleicht dann auch mal dem Partner den Plan erklären zu können, damit der arme Kerl dann nicht immer im Dunkeln rumstochert.
Ja, und auch wir selber. Also ich bin auch überzeugt, dass Männer noch viel lernen können über auf ihre eigene Fall. Anatomie. Da gibt es auch noch viel zu tun.
Allerdings, die haben ja auch eine Prostata.
Die haben auch eine Prostata und sehr viele Probleme damit, wenn man als Frau versucht, an die Prostata des Mannes ranzukommen.
Viel Glück.
Du, wir wissen auch mal, wovon wir reden. Ja. Laura, jetzt nochmal abschließend zu dir. Bist du auch dafür, dass wir, ich fand die Idee ganz gut, dass wir Sexlehrer etablieren?
Auf jeden Fall. Ich bin auch dafür, dass einfach nochmal mehr Druck gemacht wird, dass die Aufklärungsbücher geändert werden, dass in den Schulen auch wirklich die Zeichnungen, dass die nochmal verfeinert werden. Also das ist das, wo wir jetzt auch mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verhandeln. Wo ist denn der Zusammenhang zur Gesundheit? Also auch bei Männern. Es gibt ja Studien darüber, die ganz klar sagen, wenn es Prostatamassagen mehr gemacht werden, dann haben die Männer auch weniger Schwierigkeiten mit dem Prostataleiden. Das ist wahrscheinlich bei Frauen genauso.
Was denkst du jetzt, seid ihr seit den 70er Jahren damit beschäftigt, die Aufklärung in Sachen Frau voranzutreiben? Wie viele Jahre werdet ihr jetzt noch brauchen, bis ihr mal an einem Punkt ankommt, wo ihr zufrieden seid und wir damit alle ein bisschen aufgeklärt
haben? Naja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir haben ja auch schon wahnsinnig viel erreicht. Also wenn du siehst, jetzt zum Beispiel in der Sexspielzeugindustrie, wie die ganzen Spielzeuge sich geändert haben in 30 Jahren, so, oder dass eben Frauen sich nicht mehr alles bieten lassen oder eben auch selber sagen, so, das will ich jetzt. Da ist viel passiert, aber du, 20, 30 Jahre wird es wohl noch brauchen. Aber rückwirkend ist es immer viel schneller geschehen, als wenn man nach vorne guckt. Das ist nun mal so.
Dann hoffen wir mal, dass diese Sendung ein kleines bisschen zur Aufklärung beigetragen hat.
Ja, und
dass es schneller geht.
Ich sage immer gerne am Schluss, viva la vulva.
Theresa, viva la vulva.
Okay, viva la vulva.
Danke, dass ihr hier wart. Es war sehr schön. Schönen Abend euch.
Gerne.
Noch.
Danke.
Tschüss.
Dr. Laura Meritz, Kommunikationswissenschaftlerin und feministische Sexaktivistin, und Theresa Bäuerlein, freie Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die Neon und Zeit Online, waren heute Abend meine Gäste. Wir haben gesprochen über die weibliche Ejakulation, die neue Norm des weiblichen Orgasmuses, ja oder nein. Ihr könnt natürlich gerne noch weiter diskutieren bei uns im Netz, auf unseren Seiten, bei Facebook und Google+. Und nächste Woche moderiert Till Opitz wieder und der redet dann mit euch über asexuelle Menschen. Über Menschen, die keinen Bock auf Sex haben, einfach weil sie überhaupt kein Bedürfnis danach haben. Euch jetzt aber erstmal einen partiesken Freitagabend. Mein Name ist Judith Ebert. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.